Ja, vielen Dank für die Anbetung, die wir heute gehabt haben. Vielen Dank für jeden Beitrag. Und scheinbar habt ihr euch in der letzten Zeit mit den gleichen Dingen beschäftigt wie ich auch. Unabhängig davon, wer welche Informationen hatte diese Woche. Gott hat unser Leben auf eine Zeitspanne von 70, 80 Jahren begrenzt. Warum hat er das gemacht? Der Mensch, er hatte immer wieder Probleme, wenn wir im Alten Testament gemerkt haben, den richtigen Weg zu laufen. Und Gott musste immer wieder Weichen stellen, damit der Mensch in die richtige Richtung läuft. Bei der Bahn gibt es einen Zug. Heute haben wir auch wieder was von der Bahn gehört. Und die Bahn, die arbeitet mit Gleisen, mit Weichen. Die hat einen Weichensteller, eine Weiche und der Zug, der in die richtige Richtung fahren muss. Und für mich war Paulus der Weichensteller. Für mich war Paulus einer, der eine Weiche genommen hat, die genial war. Er hat Gottes Wort genommen und er hatte einen fahrenden Zug. Das waren die Korinther. Die Korinther, die hatten ein Problem gehabt. Die hatten gleich mehrere Probleme gehabt. Wenn wir den ganzen Korintherbrief lesen, 1 und 2, dann merken wir, es gab Unordnung in der Gemeinde. Es gab Spaltungen in der Gemeinde. Es gab Sittenlosigkeit in der Gemeinde. Es gab moralische Laxheit unter den Gemeinden. Es war einfach ein Chaos. Und aus diesem Grund finde ich es wichtig, heute darüber zu reden. Denn sie haben sich als Gläubige bezeichnet. Wir tun es vielleicht auch. Die meisten von uns sagen, wir sind gläubig. Aber sind wir das wirklich? Wie haben wir das letzte Mal geprüft? Waren wir selbst der Prüfer über unser Leben, über unsere Werke oder haben wir uns prüfen lassen? In 2. Korinther 13 von Vers 5 bis 13 lesen wir einmal. Prüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid. Stellt euch selbst auf die Probe. Oder erkennt ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist? Es sei denn, dass ihr unecht wärt. Ich hoffe aber, ihr werdet erkennen, dass wir nicht unecht sind. Ich bete aber zu Gott, dass ihr nichts Böses tut, nicht damit wir bewährt erscheinen, sondern damit ihr das Gute tut. Wir aber wie Unbewährte sein, denn wir vermögen nichts gegen die Wahrheit, sondern nur für die Wahrheit. Wir freuen uns nämlich, wenn wir schwach sind, ihr aber stark seid, das aber wünschen wir auch, euer Zurechtkommen. Darum schreibe ich dies abwesend, damit ich anwesend nicht Strenge gebrauchen muss, gemäß der Vollmacht, die mir der Herr gegeben hat, zum Erbauen und nicht zum Zerstören. Im Übrigen, ihr Brüder, freut euch, lasst euch zurechtbringen, lasst euch ermahnen, seid eines Sinnes, haltet Frieden, so wird der Gott der Liebe und des Friedens mit euch sein. Grüßt einander mit einem heiligen Kuss. Es grüßen euch alle Heiligen. Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Im Vers 5 werden wir aufgefordert, uns zu prüfen. Wenn wir es wörtlich nehmen, uns selbst zu prüfen, dann finde ich es gefährlich. Denn wir können schnell am Ende unserer Prüfung frustriert werden. Wir können entmutigt werden, wir können Zweifel bekommen, ob ich wirklich den echten Glauben habe. Es gibt auf der Welt die verschiedensten Prüfer, es gibt auf der Welt die verschiedensten Prüfungen. Ein Selbstständiger, er weiß, wenn er in die Automobilindustrie produzieren möchte oder in die Lebensmittelindustrie, dann weiß er, seine Firma muss Auditierungen machen, um dort mitzuarbeiten können. Die Firma muss geprüft werden, ob sie gewisse Normen erfüllen kann. Ein Hausbesitzer, er hat vielleicht jetzt einen Schornsteinfeger im Kopf. Der kommt alle Jahre wieder und sagt, ich muss Ihre Heizung überprüfen, ob die Werte noch in Ordnung sind. Fast jeder von uns besitzt ein Auto. Es muss alle 2 Jahre zum TÜV. Und heute soll es darum gehen, dass wir nicht selbst Prüfer sein sollen über unseren Zustand, sondern dass es sich genauso wie bei einem Auto verhält. Ich bin dafür zuständig, das Auto zum TÜV zu bringen, das Auto überprüfen zu lassen und nicht ich selbst. Wenn wir uns selbst prüfen, dann können wir schnell dahin geraten, dass wir uns wie ein korrupter Prüfer verhalten. Ich empfinde mich für gut und ich stehe fest im Glauben. Die Frage ist, bin ich im Glauben hineingerutscht durch meine Geburt, durch meine Eltern, durch meine Freunde? Wie sieht eine Prüfung aus? Einmal sagte einer, dass er ein Übergabegebet vor einigen Jahren gesprochen hatte. Und er ist jetzt im Glauben. Reicht es? Und ich musste an Ricardo denken, der hat seine Arbeitsstelle gewechselt. Man steht in einem festen Arbeitsvertrag. Man geht hin zu dem neuen Arbeitgeber und da liegt der neue Arbeitsvertrag vor. Man geht ihn durch, dort sind gewisse Kriterien, die muss man erfüllen. Da steht, wann der erste Tag ist, wann die Uhrzeit ist, die Arbeitszeit. Ricardo unterschreibt ihn fröhlich. Jetzt kommt der, morgens der 15., 16. April. Morgens um 7 klingelt der Wecker, Ricardo macht ihn aus, dreht sich um, sagt, habe ich keinen Bock von. Arbeiten? Nee, ich schlafe weiter. Und so verhält sich oft der Mensch. Er tätigt dieses Übergabegebet, aber das, was Gott von uns fordert, das, was Gott für uns eigentlich möchte, dazu sind wir nicht bereit. Es ist schön, wenn wir unser Übergabegebet sprechen. Es ist schön, wenn wir unser Leben übergeben. Es ist auch immer herrlich, wenn Kinder beten, Herr Jesus, komme du in mein Herz und lebe allein nur du darin. Es ist ein ehrlicher Wunsch, es ist schön. Das ist richtig. Aber ist dieses Kind für immer gerettet? Muss es nichts mehr tun? Oder sagst du, ich war bei einer Erweckungspredigt dabei. Ich habe mich bei einem bekannten Prediger aufgemacht. Reicht das? Bist du wirklich fest im Glauben? Der andere sagt, wenn ich an Gott denke, dann fühle ich mich immer so gut. Wenn ich in die Gemeinde gehe, ich fühle mich da so wohl. Es ist schön, wenn du dich hier wohlfühlst. Es ist schön, wenn du dich gut fühlst, wenn du an Gott denkst. Aber reicht das aus? Die erste wichtigste Frage ist, hast du eine Haltung der Buße? Hast du ein bußfertiges Herz oder lebst du in der Heiligung? Wir haben heute schon aus Johannes 8 gehört. Ich habe Johannes 8, 24 genommen. Johannes 8, 24, darum habe ich euch gesagt, dass ihr in euren Sünden sterben werdet. Denn wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin, so werdet ihr in euren Sünden sterben. Jesus, er sagte, dass er das Licht der Welt ist. Doch es gab Menschen, die sich dafür entschieden haben. Es gab aber Menschen, die sich gefragt haben, Buße, wofür? Dieser Jesus, kann er überhaupt meine Sünden wegnehmen? Kann er mich reinmachen? Sie waren nicht bereit zur Buße. 1. Johannes 1, Vers 6. 1. Johannes 1, Vers 6. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und doch in der Finsternis wandeln, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir Sünde lieben, dann können wir Gott nicht lieben. Es geht nicht. Ich hatte mich auch mal gefragt, wie geht das, wenn ich versucht werde? Kommt das von Gott? Kann Gott mich versuchen? Und der eine Hauskreis, der war im Jakobus. Und im Jakobus 1, Vers 13 bis 15, da finden wir die Antwort, dass Gott nicht versucht. Es ist interessant, wovon wir versucht werden. Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er selbst versucht auch niemand. Sondern jeder Einzelne wird versucht, jetzt kommt der Knackpunkt, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Wir können nicht gleichzeitig die Sünde lieben und behaupten, dass wir die Prüfungen des Lebens bestehen. Das geht nicht. Ich habe es in meinem Leben selbst gemerkt. Wenn ich in meinem Leben die Sünde auch nur ein klitzekleines bisschen geliebt habe, wenn ich etwas nur ein klitzekleines bisschen begehrt habe, dann wurde es immer wieder zu einer wiederkehrenden Sünde. Das geht nicht. Das ist das, was Willi auch schon heute erwähnt hat. Wir können Sünde erst lassen, wenn wir sie anfangen zu hassen. Fang an zu hassen, dann wirst du es lassen. Das beste Beispiel ist, wenn wir einen Menschen hassen. Das sollen wir natürlich nicht. Aber wir hatten in unserem Leben einen Abschnitt vielleicht, wo wir mal einen Menschen tiefgründig gehasst haben. Wenn dieser Mensch weit wegzieht und in eurem Leben einfach nicht mehr aufkreuzt, ihr vermisst ihn überhaupt nicht. Genauso umgekehrt, wenn ihr einen Menschen liebt, dann versucht ihr immer wieder Kontakt aufzubauen. Ihr sucht ihn, ihr wollt Gemeinschaft haben. Ihr wollt mit ihm sein. Die nächste Frage, hast du Hunger nach der Gerechtigkeit? Das ist heute auch schon gefallen, nicht die Gerechtigkeit der Pharisäer. Die Pharisäer hatten ein Ziel, gut vor den Menschen dazustehen, koste was es wolle. Sehnst du dich danach, sehn ich mich danach, gerecht vor Gott zu leben? Sehnen wir uns danach, die Wahrheit zu sagen, auch wenn die Lüge uns manchmal gerade einen Vorteil verschaffen möchte? Sehnen wir uns danach, Gerechtigkeit zu sehen, oder freuen wir uns wieder gerade mal, wenn dem anderen etwas Schlechtes widerfährt? Wie sieht's mit der Unterordnung aus? Stellst du und ich mich gerne unter die Herrschaft Gottes? Ich weiß, dass ich oft Lieder singe, wo ich sage, du bist mein König, du bist mein Herrscher, du sollst regieren allein. Aber ist es wirklich so? Mach ich und du gerne die Dinge, die Jesus uns aufgibt? Wenn du vielleicht sagst, Jesus hat mir so direkt noch nichts ins Ohr geflüstert, dann kannst du vielleicht drauf lange warten. Ich muss feststellen, dass in den meisten Fällen die Dinge, die Jesus uns aufgibt, auch oft zu groß erscheinen. Bei uns in der Gemeinde wird das so gehandhabt, dass die Dienste oft verteilt werden. Und der Pastor geht rum und sagt, kannst du nicht diesen Dienst machen? Oder in der Gemeinde werden die Dienste ausgesprochen. Und ich merke immer wieder, es war auch an mir ganz klar, man sagt, ich bin nicht der Typ dafür, ich kann das nicht, es ist viel zu schwer für mich. Aber diese Pastoren, diese Leiter, diese Diener Gottes, sie beobachten dich und sehen vielleicht in dir etwas, was Christus schon lange in dir sieht. Vielleicht bist du schwach, aber du hast einen Glauben. Und genau das ist der Dienst für dich. Vielleicht hast du gesagt, das ist aber nicht das, was ich mir erhofft habe von Jesus. Wenn ich und du nicht bereit bin, die Dinge, die gerade aktuell sind, zu übernehmen, wenn ich und du nicht bereit sind, die Notwendigkeiten, die gerade bevorstehen, zu meistern, wenn ich und du nicht bereit sind, die Dienste zu übernehmen, die verteilt werden, die gemacht werden müssen, dann gleichen wir dem reichen Jüngling. Der reiche Jüngling, der passt eigentlich in jede Sparte. Der reiche Jüngling, der hatte kein bußfertiges Herz. Als er mit Jesus gesprochen hatte und Jesus ihm die Gesetze vorgelesen hatte, dann sagte er, das habe ich alles gehalten. Ich sage, er hat gelogen. Wie kann ein Mensch all die Gesetze einhalten? Er war ein Pharisäer. Er wollte gut dastehen. Er hat nicht eingesehen, dass er Buße braucht. Jesus sagte zu ihm, er wusste genau, dass er gelogen hatte und sagte, geh hin und verkaufe alles. Was tat er? Er ging traurig davon. Warum? Warum tat er es nicht? Sein Herz hing an etwas anderem. Die Frage ist, an was hängt mein und dein Herz? Sind es die Dinge, die für das Gottesreich sind? Oder hängt mein und dein Herz heute an den alltäglichen Dingen? An den alltäglichen Dingen, mit denen wir uns 24 Stunden um die Uhr beschäftigen können. Und am Ende sind wir so beschäftigt, da merken wir gar nicht, dass die Sünde in uns Raum gewinnt, dass die Sünde in uns toleriert wird. Gehorsam. Ich musste letztes Mal an die Predigt von Willi denken, als er den Psalm 119 vorgelesen hat. Wir fingen alle an zu lachen, als er den Vers ein wenig anders umstrukturiert hat. Und doch hatte es eine tiefe Wahrheit, als er gelesen hatte, ich bewahre dein Wort in meinem Bücherregal, damit ich nicht gegen dich sündige. Und ich dachte mir, wie oft ist es so? In der Bibel steht aber, ich bewahre dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht gegen dich sündige. Die Frage ist, liebst du es zu folgen? Liebst du es zu lernen aus dem Wort Gottes? Liebst du es zu hören? Oder bist du gerade in deiner moralischen Fahrlässigkeit, wie bei den Korinthern? Sie haben sich gedacht, es reicht, das Wort Gottes im Regal stehen zu lassen. Sind mir die Versammlungen der Gläubigen wertvoll oder kann ich gut auf sie verzichten? Wenn wir unser Auto zum TÜV bringen, ist das eigentlich das höchste Ziel, dass es überprüft wird auf Mängel. Weil wenn ich fahre, ich höre den Motor, es funktioniert alles, aber wir sehen den kriechenden Rost nicht, der unten an der Unterbodengruppe schleicht. Wir sehen nicht die porösen Schläuche der Bremsleitungen. Und dieser TÜV-Prüfer hat die Aufgabe, das aufzudecken. Das aufzudecken, um damit die fatalen Folgen nicht kommen. Keiner will von uns ungebremst in ein Stauende reinkrachen und schon gar nicht am Stauende stehen und jemand kracht hinten rein. Eine Selbstprüfung kann daher sehr gefährlich sein. Wir können auch wie ein korrupter Prüfer, TÜV-Prüfer sein. Es gibt jede Menge davon. Man zahlt etwas mehr Geld und das Auto ist durch. Und über unser Leben sollen wir auch nicht selbst prüfen. Denn dann können wir schnell dahin kommen, dass wir selbstgerecht sind. Hauptsache durch, völlig egal wie. Wir reden uns alles schön. Und schnell sind wir die Selbstgerechten, die Pharisäer. Vor Gott gerecht zu bleiben, bedeutet, immer wieder die Maske fallen zu lassen, die wir uns vielleicht aufgezogen haben. Vor Gott gerecht zu bleiben, bedeutet immer wieder eingestehen, dass ich wieder gefehlt habe, dass ich was falsch gemacht habe. Es ist normal, dass wir Fehler machen. Aber durch das Bekennen der Sünde werden wir heilig, da bleiben wir heilig. Die Liebe zu meinen Geschwistern, die Bibel, die ruft uns auch zum Umdenken, wie kann ich meinen Bruder hassen und doch Gott, den ich nicht sehe, lieben? Das geht nicht. Es geht nicht, meinen Bruder, meine Schwester zu meiden, ihn zu umgehen, bloß nicht zu begegnen und dann zu behaupten, ich suche ehrliche Gemeinschaft mit dem Herrn. Wenn ich echte und ungeheuchelte Liebe lerne zu meinen Mitmenschen, zu meinen Geschwistern, erst dann kann ich Gemeinschaft mit Gott suchen. Dann kann ich Gemeinschaft mit den Gläubigen suchen. Gott wollte, dass wir die Gemeinschaft mit Gläubigen pflegen. Er hat es sich ausgedacht für uns. Das Erste, was man bei einer Scheidung hört, ist, dass man sich auseinandergelebt hat. Warum? Weil man viele Dinge angefangen hat, getrennt zu machen. Man versuchte nicht mehr, die Gemeinschaft zu pflegen, Dinge zusammenzumachen. Man hat jemand anderen kennengelernt. Wir als Menschen haben viele Bedürfnisse und neben unseren vielen Bedürfnissen haben wir auch dieses Bedürfnis, Gemeinschaft unter den Gläubigen zu haben. Nicht umsonst gibt es die Stelle, dass wir unsere Versammlungen nicht verlassen sollen. Warum? Gott weiß genau, dass wenn ich die Gemeinschaft der Heiligen nicht suche, dann suche ich mir eine andere. Der letzte Vers schließt den Korintherbrief genial an, ab, hervorragend mit dem Evangelium, mit dem Weg, der zu Christus führt. Paulus weist auf ihre Fehler hin. Ja, er sagt, lasst euch prüfen. Aber das Gute ist, er lässt sie nicht in ihrer Verdammnis stehen. Er gibt ihnen einen Ausweg. Er sagt, dass wenn du dich mit Gottes Wort überprüfen lässt, dass wenn du dich von dem Heiligen Geist überprüfen lässt, dann gibt es einen Weg, der wieder zur Gnade hinführt. Paulus, er hat immer auf Christus hin verwiesen, auf Christus seine Gnade, auf Christus seine Vergebung, auf Christus seinen Tod. Das lesen wir in 1. Korinther 2, Vers 2. Denn ich hatte mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu wissen als nur Jesus Christus und zwar als Gekreuzigten. 1. Korinther 15, Vers 3. Denn ich habe euch zuallererst das überliefert, was ich auch empfangen habe, nämlich dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften. Und auch am Ende, inmitten deiner Schuld, hat er gesagt, komm zur Liebe Gottes und tue Buße, weil er dich liebt. Die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, wie viel ist sie uns wert? Der Heilige Geist kommt zu uns, er überprüft uns. Er überführt uns. Nach Johannes Kapitel 14, 15, 16, die ganzen drei Kapitel gehen darum. Dort wird beschrieben, dass der Heilige Geist in dir lebt, dass er mit dir Gemeinschaft hat. Das Interessante, nach Römer 8, 16, der Heilige Geist gibt dir und mir, gibt unserem Geist Zeugnis, dass wir Kinder Gottes sind. Du überprüfst dich, du bekennst. Du wendest dich an das Kreuz und der Heilige Geist gibt einen Siegel auf dein Leben, dass du ein Kind Gottes bist. Niemand kann dieses Siegel brechen, nicht ein Mensch, nicht der Teufel. Er wird es versuchen. Er versucht es in unserem Leben immer wieder dazwischen zu kommen, unsere Zeit zu klauen, egal was es ist. Er versucht irgendwas von ihm hineinzutriefen. Mit so einem Segen verabschiedet Paulus diese Korinther hier. Er sagte, der euch Christus groß macht, der euch eure Sünden aufzeigt, der euch leitet, der euch führt, der euch stärkt, der euch bezeugt, dass ihr Kinder Gottes seid, der sei mit euch in euren Höhen und in euren Tiefen. Und zum Ende lasst uns aufstehen und den letzten Vers aus Kapitel 13 nochmal vorlesen. Stehen wir dazu auf. Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen.